Es heißt, sie erschien immer dann, wenn der Nebel zu dicht war, um die Brücke noch zu sehen. Und die Luft schwer wurde, als läge etwas darin, das kein Wind mehr bewegen konnte. Die Männer, die ihr begegneten, beschreiben sie ähnlich. Sie war schön, ihr Haar lang, ihr Gesicht ruhig, die Stimme weich wie Regen im Bambus. Sie sprach nicht viel, manchmal gar nicht. Aber es reichte, dass sie einen ansah. Mit einem Ausdruck, der zwischen Traurigkeit und Versprechen schwebte. Man folgte ihr. Nicht, weil man es wollte, sondern weil man plötzlich vergaß, warum man nicht sollte. Und dann hörte man nichts mehr von ihnen, nur dass ihre Schuhe noch standen, ordentlich nebeneinander, vor dem dunklen Pfad am Rand der Klippen. Die Alten flüstern, dass man nicht jedem Wesen ansieht, was es ist, dass manche Dinge mit Absicht einen Körper tragen, der einlädt, dass unter mancher Haut nicht Blut fließt, sondern Fäden. Jorogumo nennen sie sie, die Spinnenfrau, die wartet und webt und liebt, nur eben anders, als man es erwarten würde. Willkommen bei Radio Obscura. Schön, dass ihr eingeschaltet habt beim Podcast über das Verborgene, das Vergessene und das unheimlich Wahre.
Wir erzählen Geschichten, die zu groß, zu seltsam oder zu still waren, um laut zu enden.
Vom Meeresgrund bis zur Umlaufbahn, vom Labor bis zur Legende. Wir fragen, was passiert ist und was geblieben ist. Mein Name ist Svea.
Ich bin Tim.
Und das hier ist Radio Obscura. Heute geht's mit uns nach Japan zu einem Creature-Feature. Unser heutiges Thema behandelt eine Sage, eine Art mystische Figur, die eine Gefahr in der umwickelnden Weiblichkeit darstellen soll. Und was hältst du denn von so einer Art von Darstellung? Also Schönheit als Falle bzw. Verführung als Gefahr. Hast du da irgendeine Meinung zu?
Ja, man hört das oft, solche Stories. Die gibt es, glaube ich, in jedem Kulturkreis. Sind manchmal sehr spannend, manchmal aber auch sehr tragisch. Also es ist literarisch, glaube ich, auch relativ interessant, sich damit zu befassen. Also es gibt nicht nur diese Sagengestalten, sondern auch literarische Gestalten, die so vorgehen. Dass es immer Frauen sein müssen, die so sind, ist natürlich fragwürdig, aber denke mal dann einer patriarchalen Historie geschuldet. Da kommen wir ja später, glaube ich, auch nochmal dazu, wenn wir dann über andere Frauenfiguren auch sprechen, in anderen Kulturkreisen, dass selbst die guten Frauenfiguren etwas Schlechtes an sich haben. So, das ist dann natürlich fragwürdig. Aber dass es funktioniert, sieht man, glaube ich, auch heute noch ganz gut, wenn man gerade jetzt in kriegsgebeutelten Zeiten, aber auch während des Kalten Kriegs, auf Spionage-Stories zum Beispiel geht. Und das ist dann der klassische, ich glaube, Honeypot heißt das dann, ne? Dass man als Frau oder auch als Mann, das geht ja in beide Richtungen, verführen soll, jemanden von der Gegenseite, um so an Informationen zu kommen. Ne? Also so weit hergeholt ist die Verführerin, die etwas im Schilde führt und natürlich dann der Verführer, der etwas im Schilde führt, aber heute geht es ja um eine Frau. So weit weg von der Realität scheint es manchmal gar nicht zu sein, aber es ist natürlich in der Masse und in der Ausprägung, die Storys dann immer haben, durchaus übertrieben.
Ja, ich würde, glaube ich, sogar dazu sagen, dass ich glaube, dass das ganz gekonnt gewählt ist, also jetzt Hot Take, dass die quasi männliche Lust in einem heteronormativen Sinne als normal oder natürlich dargestellt wird und halt diese weibliche Lust als eine Art Verführung. Ich könnte da jetzt Geschichten von meinen Ex-Partnerschaften erzählen, das erspare ich den Leuten. Aber ich finde das ganz spannend und ich finde es total interessant, dass wir heute dieses Thema haben. Und ich bin sehr gespannt, auf was für Schlussfolgerungen wir vielleicht noch kommen werden.
Ja, dann verführe uns doch mal mit deiner Stimme.
Oh mein Gott. Wow, ja, gerne, ich gebe mir Mühe. Okay. Die japanische Folklore kennt viele Wesen, die sich zwischen den Welten bewegen. Nicht Mensch und nicht Tier, nicht Geist und nicht ganz greifbar. Sie erscheinen am Rand der Wirklichkeit. Dort, wo Sprache versagt, wo Licht sich verändert und wo man allein ist mit sich und mit dem, was man lieber nicht sieht. Die Jorogumo gehört zu diesen Gestalten. Wörtlich übersetzt bedeutet ihr Name in der heutigen Umgangssprache Hurenspinne, wobei das nicht auf Sexualität im westlichen Sinne verweisen solle, sondern auf eine Verbindung von Schönheit und Gefahr, von Anziehung und Täuschung. Sie gilt als Spinnenwesen, das mit zunehmendem Alter menschliche Gestalt annehmen kann. Eine Fähigkeit, die ihrer Legende nach ab dem 100. Lebensjahr zufällt, sofern sie lange genug unbehelligt bleibt. In dieser Form begegnet sie Männern, die allein sind, müde vielleicht, erschöpft von der Reise, auf der Flucht vor der Welt oder vor sich selbst. Sie erscheint an Orten, die still geworden sind, an verlassenen Bergpfaden, in kleinen Gasthäusern, auf schmalen Brücken, unter denen das Wasser kaum noch fließt. Dort, so erzählen es die alten Geschichten, wartet sie nicht im Verborgenen, sondern in Sichtweite. Sie sitzt, steht, atmet. Man bemerkt sie, aber man erkennt sie nicht. Die Jurugumo spricht kaum, wenn sie es doch tut, dann mit einer Stimme, die oft als weich beschrieben wird. Manchmal fast traurig. Ihre Erscheinung ist so menschlich, dass es keinen Grund zu geben scheint, ihr nicht zu trauen. Wer ihr begegnet, bleibt. Nicht, weil er muss, sondern weil sich das Nachdenken darüber wie ein Nebel auflöst, bevor es Form annehmen kann. In den Erzählungen kehrt der Mann ein, verbringt Stunden mit ihr, dann Tage. Manchmal kehrt er zurück, oft bleibt er. Mit der Zeit, so sagen die Stimmen der Überlebenden, wird er blasser, verliert die Kraft zu sprechen, dann das Bedürfnis zu gehen. Und irgendwann ist er nicht mehr da. Man findet nichts als Staub und einen einzelnen Seidenfaden, manchmal auf der Kleidung, manchmal am Türrahmen, manchmal auf der Zunge. Was die Jurugumo von anderen Geistern unterscheidet, ist die Art, wie sie verschwindet. Sie entzieht sich nicht, flieht nicht in den Wald, steigt nicht auf in den Himmel. Sie löst sich einfach auf, als hätte sie nie existiert. Oder als hätte sie nur für diesen einen Menschen Form angenommen. Die Alten sagen, sie sei keine Strafe und keine Prüfung. Sie sei etwas, das man begegnet, wenn man zu lange in sich selbst geschwiegen hat. Ein Wesen, das keine Feindseligkeit kennt, aber auch keine Reue. Und vielleicht ist es genau das, was sie so schwer zu greifen macht. Nicht ihre Gewalt, nicht ihre List, sondern die Tatsache, dass sie niemandem etwas verspricht. Sie nimmt nur, was zu ihr kommt. Still, wartend, mit dem gleichen Gesicht, das sie schon immer getragen hat. In vielen Kulturen gibt es eine Vorstellung von Wesen, die außerhalb der sichtbaren Welt existieren. Geister, Dämonen, Schutzgeister oder Erscheinungen. Jede Gesellschaft hat eigene Begriffe dafür. Im japanischen Kulturraum ist einer dieser Begriffe besonders vielschichtig. Yokai, geschrieben mit Zeichen für ungewöhnlich und Erscheinung, bezeichnet Yokai alles, was sich der normalen Ordnung entzieht. Nicht durch Macht, sondern durch Präsenz. Yokai sind keine Geister im engeren Sinne. Sie sind nicht unbedingt Tote und sie sind auch keine Götter. Man könnte sie als Zwischenwesen bezeichnen. Nicht nur zwischen den Welten, sondern auch zwischen den Kategorien. Manche von ihnen haben tierische Gestalt, andere sind menschenähnlich. Einige bestehen aus Dingen, die zu lange unbeachtet blieben. Ein Regenschirm, der nachts erwacht, eine Papierlaterne, die ein Auge bekommt. Es gibt Yokai, die durch Überlieferung bekannt wurden und solche, die einfach erzählt werden. In Familien, in Dörfern, in der Erinnerung. Was sie verbindet, ist ihr Verhältnis zur Wahrnehmung. Yokai zeigen sich nicht, weil sie gesehen werden wollen. Sie tauchen auf, wenn etwas nicht stimmt. Sie stehen für eine Form von Unordnung, die nicht zerstört, sondern irritiert. Ihre Wirkung ist nicht immer bedrohlich. Manche erschrecken nur, andere verwirren. Manche lachen, verschwinden wieder. Doch in fast allen Erzählungen bringen sie den Menschen aus dem Gleichgewicht. Und genau das macht sie wirksam. Die Klassifizierung von Yokai begann im Mittelalter, wurde aber vor allem in der Edo-Zeit systematisiert. Künstler wie Toriyami Sekien katalogisierten sie in illustrierten Büchern, sammelten regionale Erzählungen und gaben ihnen Namen, Formen, manchmal auch Eigenschaften. Viele der heute bekannten Figuren stammen aus diesen Sammlungen. Darunter der Kasa Obake, ein hüpfender Regenschirm mit einem Bein, oder der Rokurokubi, eine Frau, deren Hals sich nachts ins Unendliche strecken kann. Auch bekannte Wesen wie die Kitsune, ein Fuchs mit magischen Fähigkeiten, gelten als Yokai. Ebenso der Tengu, ein vogelähnliches Bergwesen mit rotem Gesicht und langer Nase, der einst als gefährlicher Dämon galt, später aber fast schon als Wächter verehrt wurde. Und dann gibt es jene, die kaum Form haben. Nuperabo, gesichtslose Menschen, die sich aus dem Alltag heraus offenbaren und ihn im selben Moment ins Unwirkliche kippen lassen. Vielleicht werden wir über einige von ihnen in den späteren Folgen noch genauer sprechen. Nicht, weil sie besonders gruselig sind, sondern weil sie zeigen, wie vielschichtig das Verhältnis zwischen Mensch und Umwelt in der japanischen Vorstellung sein kann. Denn Yokai entstehen nicht einfach. Sie entwickeln sich. Sie verändern sich mit der Zeit, mit den Medien, mit dem kollektiven Gefühl. Heute tauchen sie in Animes auf, in Videospielen, in Kunst und Popkultur. Aber sie sind keine reinen Fantasiefiguren. Sie sind Ausdruck einer anderen Sicht auf die Welt. In dieser Sicht ist nicht alles, was unverständlich ist, gleich böse. Nicht alles, was fremd wirkt, ist eine Bedrohung. manche Dinge bleiben einfach undeutlich und gerade deshalb bedeutsam. Die Yorogumo ist eine von ihnen. Nicht laut, nicht offensichtlich, nicht eindeutig, aber präsent. Weil sie etwas berührt, das in uns selbst liegt. Verborgen vielleicht, aber nicht unkenntlich. Wer nach der Yorogumo fragt, bekommt selten eine klare Antwort. In den Dörfern, wo man noch Geschichten erzählt, wird sie nicht direkt benannt, sondern umkreist. In Andeutungen, in leisen Gesten, in halben Sätzen. Man sagt, sie sei dort gewesen. Man habe jemanden gesehen, der ihr glich. Oder man spricht von einem Ort, an dem man heute besser nicht vorbeigeht. Diese Orte ähneln sich. Sie liegen abseits, wo Wege zu schmal sind für Wagenräder und zu lang für einen Abendspaziergang. Man findet sie an alten Holzbrücken, deren Geländer sich leicht unter dem eigenen Gewicht nachgibt. Dort, wo Nebel sich länger hält, als er sollte. Wo der Boden weich ist und die Geräusche gedämpft. Die Yorogumo soll unter diesen Brücken wohnen und unmittelbar neben ihnen, nicht sichtbar, aber doch spürbar, wie etwas, das genau weiß, dass du kommst. Auch in der Nähe von heißen Quellen, vor allem in verlassenen Badehäusern oder abgelegenen Teichen, begegnet man ihr. In vielen Erzählungen kommt sie nicht zu den Männern, sondern wartet darauf, dass sie zu ihr kommen. Angelockt von der Wärme, dem Dampf, der Illusion von Sicherheit. Die Umgebung hilft ihr, der Wasserdampf verschleiert den Blick, das leise Rauschen übertönt die Warnung und der Duft von Erde und Moos erinnert an nichts Gefährliches. Bergpfade sind ein weiterer Ort, an dem sie zu finden sein soll. Nicht auf den Höhen, sondern dort, wo man den ersten Anstieg hinter sich hat. Müde wird, langsamer geht. Immer dann, wenn der Blick mehr auf den Boden fällt als in die Ferne, taucht sie auf. Nicht plötzlich, sondern wie ein Bild, das man erst nach dem zweiten Hinsehen erkennt. Es gibt auch Berichte, in denen die Yorogumo in verlassenen Gasthäusern gesehen wurde. Manchmal in der Gestalt einer jungen Frau, die nicht spricht, nur lächelt. Höflich Tee reicht, ohne zu fragen, ob man bleiben will. Diese Szenen gleichen sich. Der Besucher spürt, dass etwas nicht stimmt, aber er bleibt dennoch. Vielleicht, weil der Raum warm ist. Vielleicht, weil der Blick, den sie ihm zuwirft, so schwer zu lesen ist. Oder vielleicht, weil es in diesem Moment niemanden mehr gibt, der ihn zurückhalten würde. Die Orte, an denen man ihr begegnet, sind nie laut, nie belebt, nie voller Menschen. Sie sind Randzonen zwischen Zivilisation und Wildnis. Zwischen Wachsein und Träumen. Zwischen dem, was man glaubt zu erkennen und dem, was nie wirklich Form annimmt. Und wenn man sich fragt, warum es gerade diese Orte sind, an denen sie auftaucht, dann liegt die Antwort vielleicht nicht in ihr, sondern in uns. Vielleicht zieht sie nicht Orte vor, sondern Zustände, Müdigkeit, Einsamkeit, Verlorenheit. Vielleicht ist sie gar nicht ortsgebunden, sondern nur dort sichtbar, wo man besonders empfänglich ist. Was bleibt, ist nicht der genaue Platz. Es ist das Gefühl, dass man einmal ganz nah an etwas war, das sich nur dann zeigt, wenn man zu lange still war. Etwas, das wartet, ohne es eilig zu haben. In vielen westlichen Darstellungen erscheint die Yorogumo wie ein klassischer weiblicher Dämon. Verführerisch, manipulativ und gefährlich. Eine Projektionsfläche für Angst vor Sexualität, Kontrolle und Instinkt. Doch, wenn man sich den Ursprung der Erzählung ansieht, merkt man, dass dieses Bild nur einen Teil der Figur ausmacht. Vielleicht sogar nur die Fassung, die wir am besten verstehen, weil sie zu unserem Denken passt. Ursprünglich war die Yorogumo kein klar definiertes Wesen, sondern eher ein Prinzip. Ein flüchtiges Aufscheinen von etwas, das sich nicht vollständig benennen lässt. Die frühen Geschichten beschreiben keine Monster, sondern Begegnungen mit etwas, das man nicht zu fassen bekommt. Etwas, das Menschliches trägt, ohne es ganz zu sein. In der Edo-Zeit, als das Erzählen von Yokai-Geschichten, also Geister- und Spukgeschichten, populär wurde, erhielt sie eine genauere Form. Die Yorogumo wurde nun häufiger als Bedrohung beschrieben, als Verführerin, als Jägerin. Sie nahm den Platz ein, den zuvor andere Gestalten besetzt hatten, nicht weil sie sich veränderte, sondern weil sich der Blick veränderte, mit dem man ihr begegnete. Viele HistorikerInnen und KulturforscherInnen sehen darin ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Entwicklung. Die Rolle der Frau war zunehmend klar reglementiert. Weibliche Selbstbestimmung, besonders in Bezug auf Sexualität und Unabhängigkeit, wurde als Störung empfunden. Die Yorogumo passte in diese neue Ordnung. nicht als Figur, die man versteht, sondern als eine, vor der man sich warnen kann. Dabei gibt es eine andere Leseart. Eine, die die Spinnenfrau nicht als Bösewicht sieht, sondern als Reaktion. Als Antwort auf Einsamkeit, auf Entfremdung, auf das Verdrängen des eigenen. Ihre Fäden könnten nicht nur als Falle gelesen werden, sondern als Erinnerung. Daran, wie fein das Gewebe ist, das Menschen miteinander verbindet. Und wie leicht es reißt. Auch ihr Verhältnis zum Tod ist doppeldeutig. In einigen Überlieferungen ist sie nicht die Ursache des Todes, sondern seine Begleiterin. Sie nimmt nicht, sie wartet. Und was sie mit sich führt, ist nicht Zerstörung, sondern Rückkehr. Eine stille Form von Nähe, die nur deshalb Angst macht, weil sie keine Bedingungen stellt. Es ist vielleicht kein Zufall, dass die Jorogumo fast ausschließlich in Erzählungen erscheint, in denen Menschen bereits auf der Suche sind. Nach einem Ort, nach einer Antwort, nach einem Ausweg. Sie begegnet niemandem, der sicher ist, und niemandem, der zu zweit unterwegs ist. In diesem Licht erscheint sie nicht als Dämonin, sondern als Spiegel. Nicht als Gestalt, die man fürchten muss, sondern als eine, die genau das sichtbar macht, was man zu verbergen versucht hat. So, Tim. So ein Tee mit einer hübschen, fremden Frau im Wald hört sich doch schon fast romantisch an. Meinst du, die Erzählungen sind vergleichbar mit Dating-Stories, die Männer gern ausgeschmückt mit einem Bier in der Hand ihren Freunden in einer Kneipe erzählen? Oder steckt wirklich mehr dahinter?
Wenn man so drüber nachdenkt, könnte das schon was Ähnliches gewesen sein, dass man, wenn man eine Femme fatale datet, das ist dann die hungrige, aber auch vor allem die verlangende und starke Frau. Das heißt, der Mann hat in diesem Date ja nicht die Kontrolle. Und gerade dann in früheren Zeiten, wenn du nicht der Kontrollierende bist in diesem Date, das läuft also nicht so, wie du es als Mann willst, sondern die Frau gibt die Richtung vor. Das kann ja nur ein Geist gewesen sein. Das kann ja keine echte Frau gewesen sein. Also ich kann mir schon vorstellen, dass es echt so entsteht. Ne? Weil ich habe auch so ein paar Notizen gemacht während deiner Ausführungen. Und es ist ja auffällig, dass es immer arme, arglose Männer sind, die von ihr verführt werden, die gerade auf dem Weg nach Hause sind oder auf dem Weg zum Rasthaus. Und es ist auch keine Strafe und keine Prüfung, Jorogumo oder Jorogumo, weil die Männer sind ja so arglos und so nett. Ne? Sie ist ja nicht feindselig. Warum sollte die feindselig sein? Das sind ja arglose Männer gewesen. Also das ist so eine sehr spannende Geschichte. Deswegen passt das vielleicht wirklich ganz gut zusammen, zu sagen, ja, da geht was nicht mit rechten Dingen zu, wenn die Frau plötzlich das mächtige Wesen in diesem Date oder in diesem Treffen ist. Das kann ja nicht real sein.
Oh, ich finde, das bietet so viel Möglichkeit, wütend zu sein. Also das ist ja so eine unfassbare Verdrehung der tatsächlichen Welt. Aber wenn man das aus der Perspektive sieht, die du gerade dargestellt hast, finde ich es schon wieder witzig. Auf jeden Fall. Aber ja, genau. Also die Frauen, die verführen, sind bösartig und Männer, die verführen, sind romantisch. Das ist, glaube ich, die Message, die ich daraus ziehe, ehrlich gesagt.
Ja, doch, das stimmt. Ja. Ist ja auch immer so interessant, dass dann einfach so aus so alltäglichen Dingen dann immer etwas gemacht wird. Ne? Ein Monster, ein Wesen, eine Gottheit, Gewitter oder Donner und Blitz, das ist ja auch nicht einfach nur Wetter gewesen, das war ja auch jemand oder etwas. Ne? Und dann ist natürlich dann auch der Fehltritt im Liebesleben, kann ja dann auch nur Verzauberung gewesen sein. Ne? Also man ist da, glaube ich, im mythologischen oder im Glaubensbereich ja doch irgendwie relativ kreativ, um seine eigene Fehlleitung abzugeben, beispielsweise. Das hab ich mich gerade auch gefragt beim Zuhören, warum ist das eigentlich in Japan so krass mit Geister und Monstern? Also wir haben ja in Deutschland natürlich auch einige Figuren, einige Sagengestalten, einige mystische Wesen, auch verführende mystische Wesen. Aber in Japan hast du ja wirklich viele. Ne? Wir hatten jetzt schon gesagt, es gibt ja eine ganze Gruppe, die Yokai. Und dann gibt es ja dann in einer gesellschaftlich-historischen Verarbeitung dann die Kaiju später im japanischen Film mit Godzilla und Co. Das Tamagotchi, das ist ja auch quasi auch Verführung der Jugend. Und die Tamagotchi, die haben eine Backstory. Ich habe das gestern zufällig gelesen. Weiß gar nicht, warum ich auf Tamagotchis kam gestern. Aber die haben eine ganze Backstory. Das sind Wesen, Außerirdische vom Planeten Tama. Und du musst dafür sorgen, dass sie aufwachsen und leben. Und in der späteren Generation von Tamagotchis kannst du die auch paaren mit anderen Tamagotchis. Und wenn die dann ein Kind kriegen, dann können die Eltern zurück zum Planeten Tama fahren. Das heißt, du lernst mit einem Spielzeug, aber einem Monsterspielzeug, vielleicht auch so Verantwortung als Kind für ein Lebewesen, also nicht speziell jetzt für ein Kind, aber für ein Haustier sozusagen. Pokémon sind ja auch Monster, Digimon sind Monster, also Irgendwas hat Japan mit Monstern. Ich weiß noch nicht, was es ist, aber das ist total spannend, dass es von bösen oder rachsüchtigen Geistern bis hin zu niedlichen kleinen Babymonstern geht.
Die man geplant abschieben soll.
Ja, die müssen ja zum Planeten zurückkehren. Also ich glaube, diese Rückkehr zum Planeten wurde eingeführt, weil der Tod des Tamagotchi nicht mehr als Tod bezeichnet werden sollte, sondern es hat sich weiterentwickelt oder es hat ein Kind bekommen oder es stirbt, dann kann es zurück zum Heimatplaneten. Man hat also nichts kaputt gemacht am armen Wesen. Also es ist dann deutlich freundlicher, glaube ich, als Mord und Totschlag bei anderen Monstern. Und was ich auch interessant fand, wo du sagtest, das ist in der Edo-Zeit populär geworden. Müsste ja so die Zeit sein, wenn ich das richtig im Kopf habe, Nach der Landeseinigung oder nach dem Versuch der Einigung von Oda Nobunaga, dass dann quasi Volksmythen entstehen, ne? Dass man verschiedenste Wesen, die irgendwie alle Regionen in Japan oder damals dann, ich glaube, das sind dann Fürstentümer gewesen oder Provinzen, dass alle so eine gewisse eigene Mythologie haben, die aber dann gemerged wird zu einer. Das haben wir in Europa auch, wenn wir dann denken, wenn wir unsere Wochentage anschauen im englischen Deutschen, der Donnerstag von Dona, der ja eigentlich Thor ist, eine ist Thor ist nordisch und Dona ist die kontinentalgermanische Version. Odin ist Wodan, von dem der Wednesday kommt. Das sind dann auch verschiedene Namen für letztlich dasselbe Ding. Das Thor macht den Donner, das hatte ich ja vorhin gemeint. Ne? Man schiebt es auf irgendwen und ne, da leiten sich dann Wochentage ab, die wir alle weltweit kennen. Und wahrscheinlich war es irgendwann mal in der frühen Urzeit der nordischen und germanischen Stämme, was völlig verschieden ist, aber es hat sich irgendwie immer weiter angenähert und jetzt kennt, glaube ich, niemand mehr Dona und Wotan, sondern jeder kennt eben Odin und Thor. Und so war es vielleicht dann auch bei den Yokai. Vielleicht gab es da ganz andere Jorogumus, die aber dann durch diese Volkseinigung zu so einem Volksmythos zusammengemerged worden. Ne? Also es ist, glaube ich, eine spannende Zeit gewesen im Volksglauben, wenn du jemanden triffst, der sie als andere Version kennt, die vielleicht auch deutlich netter ist als die, die er kennt. Und irgendwas setzt sich dann durch. Das ist, glaube ich, sehr, sehr spannend.
Ja, auf jeden Fall. Also das mit den Wochentagen zum Beispiel wusste ich selber gar nicht. Aber ich muss auch sagen, das ist eine Art von Kulturgeschichte, die ich jetzt nicht so aktiv in meinem Alltag verfolge.
Das mit den Wochentagen, wir mussten im Lateinunterricht in der Schule, sollten wir so eine Projektwoche hatten wir gehabt. Und ich habe die Germanen gewählt und habe mich dann damit mit Runen, mit den Gottheiten, mit allem auseinandergesetzt. Weil es ging natürlich dann darum, Lateinunterricht, wie gesagt, da haben wir natürlich dann die Texte gelesen, wo es dann auch darum geht, wo die Germanen beschrieben wurden und sowas. Und ich sollte dann eben die Germanen einmal vorstellen und finde es generell spannend. Ja, vielleicht kommen wir in einer späteren Folge auch nochmal auf das Germanische oder auch auf nordische Mythologie in irgendeiner Form zu sprechen. Das wäre ganz spannend. Ich bin jetzt auch kein Experte, aber ich weiß, glaube ich, mehr über Germanen und nordische Gottheiten als über japanische Monster und also Pokémon, ich könnte jetzt 150 Stück aufzählen. Das war meine Generation damals, die erste Pokémon-Generation. Das sind japanische Monster, die ich gut kenne. Aber Yokai sind super spannend, weil ich finde diese Wesen auch in ihrer Ausgestaltung, also auch rein das Design, ist irgendwie doch cooler als der Wolpertinger, der einfach nur ein Hase ist mit einem Geweih obendrauf. Und ich glaube, der hat Flügel oder sowas, ne? Also da sind die deutlich kreativer und das finde ich sehr faszinierend. Das finde ich super spannend. Und auch die ganze Story ist halt sehr spannend.
Auf jeden Fall. Ich fand auch dieses... Den Regenschirm, den muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Das fand ich so spannend irgendwie. Vielleicht können wir auch mal in der Folge den behandeln. Das fand ich, also klingt total niedlich, aber es wird wahrscheinlich wieder irgendwas Mystisches, Gefährliches mit ihm auf sich haben. Die Jorogumo ist nie ganz verschwunden. Auch wenn die Menschen heute keine Brücken mehr meiden, weil sich dort vielleicht ein Spinnengeist versteckt. Auch wenn kaum jemand in Gasthäusern still Tee trinkt und auf einen Blick wartet, den er besser nicht erwidern sollte. Das Bild ist geblieben, verändert vielleicht, aber spürbar. In der modernen japanischen Literatur taucht die Jorogumo immer wieder auf. Mal als Figur mit tragischem Hintergrund, mal als boshafte Verführerin, die aus der Zeit gefallen scheint. Doch egal, wie sie erscheint, sie bleibt unverkennbar. Eine Frau, deren Nähe zu nah wird. Eine, deren Schönheit nicht gefeiert, sondern gefürchtet wird. Und eine, deren Zartheit nur die Oberfläche eines ganz anderen Wesens ist. Auch im Film hat sich das Motiv gehalten. Mal direkt, mal nur als Echo. In historischen Dramen ist sie die stille Nebenfigur. Im modernen Horrorfilm das Symbol für das Unheimliche im Vertrauten. Nie vollständig sichtbar, aber immer fühlbar. Im Manga und Anime wird sie teils grotesk überzeichnet. als Spinnenfrau mit multiplen Armen, schimmerndem Körper und übernatürlichen Kräften. Doch selbst in dieser Darstellung bleibt etwas von der ursprünglichen Ambivalenz erhalten. Denn was die Jorogumo besonders macht, ist nicht ihre Bedrohung, sondern ihr Ausdruck. Die Art, wie sie den Blick hält, wie sie lächelt, ohne dass man weiß, worüber. In der westlichen Popkultur hat sie ebenfalls Spuren hinterlassen, oft ohne, dass ihr Name erwähnt wird. Die Idee einer Frau, die mehr ist, als sie zu sein scheint, die Nähe verspricht und sich zugleich entzieht, zieht durch viele Geschichten. Nicht immer in Form einer Spinne, aber oft mit den gleichen Motiven. Verlockung, Unsicherheit, Verlust. In Computerspielen, Rollenspielen und digitalen Erzählwelten lebt sie in anderen Namen weiter. Als Dämonin, als Verführerin, als Gegnerin mit seidenen Fäden und tödlicher Ruhe. Und in der Kunst. Vor allem in Japan, aber zunehmend auch international, taucht sie immer wieder auf. In Tuschzeichnungen, in Installationen, in Performances. Meist nicht als Schrecken, sondern als Mahnung. Oder als Erinnerung daran, dass das, was schwach erscheint, nicht ohnmächtig ist. Was die Jorogumo in all diesen Medien überlebt hat, ist ihr Schweigen. Sie spricht selten. Und wenn sie es tut, dann sagt sie nie, wer sie ist. Man erkennt sie nicht an dem, was sie zeigt, sondern an dem, was man selbst in sie hineinlegt. Vielleicht ist das der Grund, warum sie sich hält. Nicht als Schreckensgestalt, sondern als Spiegel. Nicht als feste Figur, sondern als Möglichkeit. Und vielleicht auch deshalb als etwas, das man nie ganz versteht, aber auch nicht ganz vergisst. So, zum Ende jeder Folge gibt die Rubrik Snacks FM. 5 kuriose Fakten zu unserem heutigen Thema, beziehungsweise 5 Fakten, die ihr mal auf einem Date oder vielleicht auch auf einer Party droppen könnt, falls euch nichts Besseres als Smalltalk einfällt.
Erstens, Jorogumo bedeutet wörtlich Hurenspinne und das ist keine Beleidigung. Der Begriff stammt aus einer älteren Sprachform und beschreibt ein Spinnenwesen weiblicher Anmut, das sich in Menschen verwandeln kann.
Zweitens, viele Geschichten spielen an Brücken, denn dort soll sie leben. In der japanischen Volkskunde gelten Brücken als Übergangsorte zwischen Welten. Und dort, wo sich Welten berühren, erscheinen Wesen wie die Jorogumo. Sichtbar nur für jene, die alleine unterwegs sind.
Drittens, sie tötet nicht aus Wut, sondern aus Nähe. Die Jorogumo ist keine rachsüchtige Dämonin. In vielen Geschichten liebt sie ihre Opfer. Still, zurückhaltend, aber so sehr, dass sie sie nicht gehen lassen kann, bis sie verklingen.
Viertens, sie lebt heute weiter in Anime, Horrorfilmen und Videospielen. Ob als Figur in Manga, Gegnerin in RPGs oder Symbolfigur für obsessive Nähe. Die Spinnenfrau hat längst ihren Platz in der Popkultur gefunden. Meist mit langen Haaren, leiser Stimme und mehr Augen, als man zuerst sieht.
Fünftens. Manche glauben, sie sei keine Figur, sondern ein Zustand. In modernen Deutungen wird die Jorogumo nicht als Wesen verstanden, sondern als Spiegel für emotionale Abhängigkeit, toxische Beziehungen oder die Sehnsucht nach einem Ort, an den man nicht mehr zurück muss.
Es gibt Geschichten, die bleiben, auch wenn man sie nie ganz erzählt bekommt, weil sie keinen Anfang haben und kein Ende. Nur ein Gefühl, etwas, das sich zwischen den Worten bewegt und im Inneren bleibt. Wie eine Erinnerung an etwas, das man nur geträumt haben könnte. Die Jorogumo ist keine Figur, die man auflöst. Keine Geschichte, die man zu Ende bringt. Sie ist das, was geschieht, wenn man nicht aufpasst. Nicht, weil man unvorsichtig ist, sondern weil man offen war. Für Nähe, für Versprechen, für ein Lächeln, das zu lange anhält. In den alten Erzählungen verliert man sich nicht, weil man schwach ist, sondern weil man gesehen wird. Weil jemand da ist, der zuhört. Ohne zu sprechen, der wartet, ohne zu drängen und dessen Gegenwart so leise ist, dass sie erst auffällt, wenn sie nicht mehr da ist. Vielleicht ist die Jorogumo nie verschwunden. Vielleicht hat sie sich nur verändert. Vielleicht lebt sie heute nicht mehr in verlassenen Gasthäusern, sondern in Begegnungen, die man nicht erklären kann. In Momenten, die zu schön wirken, um einfach zu enden. Und in dem feinen Ziehen unter der Haut, wenn man das Gefühl hat, dass jemand einen Blick länger gehalten hat, als er sollte. Das war Radio Obscura.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann meidet Brücken, Gasthäuser, bleibt auf Frequenz, folgt uns und lasst gerne eine Bewertung da.
Wir hören uns. Bis dahin.
Bleibt wachsam.
Bleibt bei euch.
Bleibt im Dunkeln.
Und Radio aus.